Heute bei «Apropos» ein blinder Trainer.
Ich habe gesagt, hey, nice shot. Und solche Sachen, obwohl ich das nicht gesehen habe.
Der Jeff Tomlinson war während Jahren Trainer im höchsten Schweizer Eishockey. Zuerst lang bei den Rapperswil Iona Lakers, dann beim EHC Kloten. Vor 2 Jahren ist er zurückgetreten. Offiziell aus medizinischen Gründen. Der Tomlinson hat schon länger Probleme mit den Nieren. Jetzt wird bekannt, das war nicht die ganze Wahrheit. Der Jeff Tomlinson hat noch während seiner Aktivzeit 2 Augeninfarkte gehabt und ist bei seiner letzten Station als Trainer so gut wie blind gewesen.
Ich habe nur Sachen gehört. Ich habe, hey, good shot, hey, nice hit. Und ich habe vieles positiv gehört auf der Bank, was mir eine Freude gemacht hat, zu hören. Und ja, ich war nur happy dabei zu sein, obwohl ich dem Spiel nichts gesehen habe.
Seine Fastblindheit hat er vor der Öffentlichkeit verheimlicht. Auch seine Spieler haben die Worte nicht gewusst. Warum hat er damals nichts gesagt? Und warum erzählt er es heute? Das weiss Christian Kapp. Er ist Sportredakteur bei Tamedia, Spezialdisziplin Eishockey. Und er hat die Geschichte von Jeff Tomlinson in einem Buch aufgeschrieben, das diese Tage erscheint. Und jetzt ist es Gast bei «Apropos» im Decker-Podcast vom Tagesanzeiger der Basler und der Berner Zeitung. Hallo Christian.
Hallo Philipp.
Christian, du bist selber Gastgeber von einem Podcast im Eisbrech von Tamedia. Nach einem Playoff-Spiel zwischen dem ZSC und dem EHC Kloten im letzten Frühling hast du den Jeff Tomlinson zu Gast gehabt und mit ihm über ein hoch umstrittenes Goal diskutiert.
Ja, vielleicht du zuerst, Jeff, und dann können wir die Runde eröffnen. Wie hast du das mitbekommen? Hast du Kontakt gehabt noch mit Staff von Kloten?
Nein, noch nicht. Aber ich habe das auch so confusing gesehen und erlebt, so wie ihr auch, glaube ich, und alle Zuschauer, die geschaut haben. Für mich, es muss ganz klar 100% drin sein und normalerweise darf das niemals ein Goal sein. Und das war schwierig zu erkennen, wann hat er gepfiffen, wann ist der Puck reingegangen, es hätte vielleicht danach reinrutschen können. Und ich fand, wie du sagst, die Schiri, in dem Fall der Hürlimann, hat dafür so, der war auch selber confused.
Was er da beschreibt, das hat er gar nicht gesehen. Er ist ein Schwindler.
Jein, weil man muss wissen, da ist er ja nicht mehr Trainer, er ist noch in so einem Mandat, ist er noch ein bisschen Berater vom EHC Kloten, also er verfolgt den EHC Kloten, aber er macht dort keine Entscheidungen. Er hat das Spiel daheim in Düsseldorf Anführungszeichen geschaut und in dieser Stube hat es einen riesigen Fernseher. Und wenn er näher steht, dann kennt er Umriss, kann so zumindest im Ansatz ein Spiel mitverfolgen, was nach links und rechts und so geht. Allerdings ohne Details. Und darum, was er da im Detail beschreibt, von dem ZSC Kloten-Match, das hat er so sicher nicht gesehen. Der Jeff und auch ich, bekäme mich da schuldig, haben in dieser Eisbrecher-Daily-Folge getrickst. Ich entschuldige mich da an dieser Stelle bei meinen beiden Kollegen, die dabei waren. Sie haben von nichts gewusst.
Also du hast ihm beschrieben, wie das Goal ausgesehen hat und er dann quasi erzählt, was du ihm gesagt hast.
Ich habe ihn ziemlich briefed für die Folge, über was wir reden, das machen wir ja sowieso, aber dort mehr im Detail. Und das Goal ist übrigens bis heute noch Diskussionspunkt, Monate später. Und wir haben das müssen ansprechen, es ist ein 1-0-Spiel, das einzige Goal vom Spiel, sehr umstritten. Und darum ist klar, wir reden darüber. Natürlich hat er Infos schon gehabt, weil er ja auch ein bisschen Kontakt hat mit Leuten. Darum frage ich ihn dort auch, hast du mit denen schon geredet, dass es vielleicht so kann retten, aber er redet noch nicht. Und dann haben wir halt, ja, hat er mehr oder weniger gewusst, was er soll sagen. Und natürlich, weil das Goal gegen Kloten war, hat er ja noch ein bisschen die Emotionen auch drin gehabt.
Auf jeden Fall hast du gewusst, dass er das nicht selber sehen konnte. Du warst einer der wenigen Eingeweihten. Du hast mit dem Jeff Tomlinson zusammen ein Buch geschrieben. Wie ist es überhaupt zu dem gekommen?
Das ist auch am Ende dank dem Eisbrecher-Podcast entstanden. Weil wir dort in den letzten 5 Jahren regelmäßig mit unseren Gästen ziemlich in die Tiefe sind und lange Gespräche über ihr Leben geführt haben. Ich hatte Jeff damals als Gast in der Sendung unmittelbar nach seinem Rücktritt, also wenige Tage, nachdem er im Frühling 23 zurückgetreten ist. Ich wusste, dass sein Rücktritt wegen ihrer Probleme nur die Halbwahrheit war und dass er noch einen weiteren grossen Grund hat, oder mehrere Gründe hat, vor allem noch einen weiteren grossen Grund. Ich habe in den Vorgesprächen gefragt, können wir die Eisbrecher-Folge für das nutzen, um das offenzulegen, aber wir haben ziemlich schnell gemerkt, selbst in einem einstündigen Gespräch kannst du das nicht gebührend und respektvoll genug erzählen. Also haben wir eine normale Eisbrecher-Folge aufgenommen, über Karriere geredet, über die Saison. Ja, er hat immer müssen mitdenken, er hat nicht ins Studio kommen. Wir haben das in Kloten aufgenommen, in einer Wohnung von einem finnischen Spieler, der schon nicht mehr da war, wo leer gestanden ist. Und sind wir dort in der Küche gewesen. Und dann haben wir angefangen zu diskutieren. Und das Gespräch war deutlich länger als der Podcast. Und hat sich, ja, ich habe gefunden, du musst das in Hollywood verfilmen. Kann ich aber nicht anbieten. Und irgendwann ist die Schnapsidee gekommen, komm, wir machen das als Buch, ohne dass wir irgendeine Ahnung hatten, wo dann genau die Reise hergeht. So hat es eigentlich angefangen.
Und bald ist es fertig, weil das Buch kommt bald raus. Bevor wir uns dem zuwenden und auch der Krankheitsgeschichte von ihm, würde ich zuerst gerne mal wissen, auf all die Leute, die nicht zum Eishockey bewandert sind, wer ist denn der Jeff Tomlinson überhaupt?
Er ist ein heute 55-jähriger ehemaliger Trainer, muss man sagen. Geboren in Winnipeg, in Kanada. Eine der kältesten Städte, wo Hockey gespielt wird. Als Kind spielst du dort einfach Hockey. Als Spieler war er keine grosse Nummer. Er hat in Nordamerika nur in der dritthöchsten Liga gespielt. Wo aber damals noch als völlige crazy Liga geholt hat. Ich glaube, wer den Film mit Paul Newman Slapshot kennt, weiß, von wo die Inspirationen gekommen sind. Es ist recht drunter und drüber. Und er ist ja kein grosser, er ist eher ein kleiner. Also er ist dort vielleicht auch ein bisschen fehl am Platz gewesen. Später hat er in Deutschland und England gespielt. Auch darum ist heute Düsseldorf seine Heimat. Dort hat er als Trainer seine heutige Ehefrau kennengelernt. Und nachher seine Karriere, wo er eigentlich bekannt wird, als Trainer, fährt dann nachtlos bei den Eisbären Berlin an, als Juniorentrainer, später vor der ersten Mannschaft. Er hat nämlich wegen seinem geschundenen Körper ziemlich früh zurücktreten müssen. Zu dem kommen wir wahrscheinlich später noch. Und er ist 2015 in die Schweiz gekommen als eher unbekannter Trainer bei uns und hat bis 2023 zuerst lange in Rappi, wie gesagt, und dann die letzten zwei Jahre in Kloten geschafft. Und er hat sich einen Ruf als unglaublich empathische Person erarbeitet, die sehr gut mit Menschen kann. Was ich in diesen zwei Jahren jetzt oft gehört habe, ich habe mit diversen anderen Leuten auch geredet. Selbst die Spieler, die ihn nicht mögen, mögen ihn. Das ist für mich wahrscheinlich der Hauptgrund, warum seine Wahnsinnsstory nie publik geworden ist.
Es ist ja interessant, wie sympathisch ihn das Kanadierdeutsch macht, wo ganz viele Eishockey-Spieler und Trainer haben mit so einem kanadisch-amerikanischen Hintergrund, oder?
Es ist ein bisschen eine Legende. Also ich könnte diverse Beispiele aufzählen von denen, die seit Jahren da sind und auch kein Deutsch reden. Ich würde sagen, der Arno Del Curto damals war die einzige Ausnahme gewesen, wo in der Hockey-Garderobe nicht Englisch die Sprache Nummer 1 ist. Ich sage jetzt Irrtum vorwärts, ist sogar in der Schweizer Nazi so, es vereinfacht einfach vieles, wenn du alles auf Englisch machst, weil das halt alle das Hockey-Englisch zumindest verstehen. Ja.
Und trotzdem kann er Deutsch. Ist er eigentlich ein sehr erfolgreicher Trainer gewesen?
Also er hat rechte Spuren hinterlassen bei uns. Ich meine, er ist natürlich die meisten Jahre in der zweithöchsten Liga gewesen. Er steigt aber sowohl mit Rappi auf als auch mit Kloten. Und ja, er hat auch nach dem Aufstiegsjahr mit Kloten in seiner letzten Saison hat er eigentlich Erfolg gehabt. Kloten ist dort völliger Aussenseiter und hat um einen einzigen Sieg die Playoffs verpasst, was eine recht grosse Überraschung gewesen wäre, wenn Kloten dort Playoffs spielt.
Du hast gesagt, er müsse seine Aktivkarriere wegen gesundheitlicher Probleme beenden, weil sein Körper geschunden war. Die gesundheitlichen Probleme, die haben ihn auch als Trainer weiter begleitet.
Definitiv, ja. Also seine Hauptprobleme sind ja die Nieren. Das ist bekannt, eine Zystenniere. Das sorgt nebst ja, schlimme Schmerzen, einfach für Bluthochdruck. Es ist nicht unbedingt ideal als Trainer, wenn du auf der Bank bist, permanent auf 180. Und es kann viel Schaden anrichten im Körper. Er hat auch sehr lange gewartet mit der Transplantation. 2019 ist es dann akut geworden. Und sein Bruder hat ihm damals als Spender, ja, man kann es so sagen, das Leben gerettet, weil es wäre wahrscheinlich sonst nicht gut gekommen. Und die Geschichte ist ja wirklich bekannt, medial dokumentiert, über das Retter auch offen. Die meisten Folgen wie Gicht, Herzinfarkt und schlussendlich auch die Augenprobleme, die sind nicht dokumentiert und man kann sie nie mit hundertprozentiger Sicherheit ja beweisen, aber selbst bei den Augen gehen die Ärzte eigentlich davon aus, es ist eine späte Folge von dem.
Der Hauptgrund, warum wir jetzt so miteinander schwätzen, sind am Schluss die Augen. Als er bei der Rapperswil-Jonalekes Training war, hatte er einen Augeninfarkt. Was heisst das genau und was bedeutet das für seine Sehkraft?
Es gibt diverse Bezeichnungen dafür. Sehnerv-Infarkt ist der, den wir jetzt verwendet haben. Das ist, wenn sich das Gewebe von den Nerven und der Netzhaut abbauen, dann kann sich das Auge nicht mehr erholen. Und das geht recht schnell. Nach wenigen Tagen ist es so, wie es ist. Und das einzige Good News in dem Ganzen ist, dass sich der Zustand nicht mehr verschlechtern sollte. Also so, das Schlechte, das er jetzt hat, das sollte so bleiben. Er sollte nicht, wie sagt man, pitch black dark, also nicht komplett erblinden. Das erste Auge war das rechte, 2020, das er verloren hat, wenn man das so sagen kann.
Und total verloren, hat er gar nicht mehr gesehen drauf?
Nein, es ist typisch Jeff. Das rechte Auge ist sein Better Eye or My Good Eye. Das ist so sein Humor auch, der uns jetzt 2 Jahre lang verfolgt hat. Das rechte Auge ist das Komplizierter zu beschreiben, weil die Sehkraft mit 25% klingt jetzt nicht so dramatisch, aber er hat dort ein extrem kleines Sichtfeld. Also es lässt sich mit dieser Zahl nicht wirklich beschreiben. Krasser ist, glaube ich, wenn man es nicht weiss, ist dann, was mit dem linken Auge passiert ist.
Ja, als es angefangen hat mit meinem linken Auge, saß ich auf dem Sofa vom Fernsehen und ich habe gemerkt, ich sehe nicht unten, so die untere Teil vom Bildschirm. Und ich dachte, oh shit, jetzt geht's wieder los. Ich kannte sofort dieses Gefühl. Ich habe wirklich Panik gehabt und ich bin direkt ins Krankenhaus gefahren, Zürich Spital, so dass die das, ja, ich habe gehofft, dass die etwas machen könnte, dass es aufhört, weil das war so ein Prozess. Ich fing unten an und ging bis oben und es wird immer schlimmer und ich habe immer weniger gesehen.
Im Spital haben sie nicht wirklich etwas machen können. Wie viel hat er nachher noch gesehen, nach dem zweiten Augeninfarkt?
Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, haben sie die gleichen Tests alles nochmal gemacht, um abzuklären, ist es wirklich das Gleiche. Aber er meinte, dass es ziemlich bald erkennt, ja. Es ist übrigens sehr selten eine medizinische Rarität, dass das dir mit beiden Augen passiert. Und in diesem Alter schon mit rund 50. Also es kommt recht vieles zusammen. Darum nehmen wir ja wahrscheinlich Nieren, die viel zu viel kaputt gemacht haben. Links ist er rund 5% Sehkraft. Das ist je nach Land, so viel ich weiss, die Definition, ob du wirklich medizinisch blind wirst. Weil das Wort wird ja recht häufig in der Umgangssprache verwendet. Man kann sich ja vorstellen, links 5%, das ist ja wirklich fast nichts. Und rechts einfach so, wir haben nämlich von einem Röhrli geredet, wo er ja quasi noch beim Geradeausschauen dort noch hat, aber auch verschwommen und dann hat 25% plus minus.
Wo das passiert, ist er immer noch Trainer. Sagt er das im Verein, dass er quasi nichts mehr sieht?
Es ist zu einem unglaublichen Zeitpunkt, wo das mit dem zweiten Auge passiert. Es ist wenige Tage vor Schluss, vor Qualifikation. Das ist ja auch im Eishockey die Normalphase des Spiels. Nachher kommen die Playoffs. Was er dort Glück hat, 2 der letzten 4 Spiele, es ist die Corona-Saison, werden abgesagt wegen Corona-Fälle. Die anderen 2 verpasst er, aber dort, ja, hat er halt nie ein Problem, sagt er. Und dann gehen aber schon die Playoffs los. Es ist wirklich eine Extremsituation. Er will weder die Spieler jetzt mit dem belasten, dass er sich im Mittelpunkt tut, noch, ja, sonst sich irgendwie in den Mittelpunkt da. Er weiht logischerweise seine Assistenztrainerin, weil, ja, die müssen es ja wissen. Aber das ist eigentlich dort, wo die Geschichte dann anfängt. Er braucht die, er kann ohne die auch nicht mehr funktionieren. Die sind komplett eingeweiht. Und das ist ein grosser Teil eigentlich von dem Buch, wie die Assistenztrainerin da dann zuerst durch die Playoffs trägend und zum anderen kommen wir noch nachher 2 Jahre in Kloten. Gilt dann das Gleiche.
Der Assistent erzählt es seinem Präsidium.
So viel ich weiss, dort weiss es sicher der Sportchef, der muss ja auch wie einweihen. Wie viel er genau im Präsidium erzählt, das weiss ich gar nicht. Es würde mich nicht überraschen, wenn auch die das Gefühl haben, er sieht einfach nicht gut.
Dein Buch fängt an mit einer Szene, wo du die Ankunft schilderst von ihm in der Eishalle in Biel, wo er quasi zum ersten Mal als blinder Coach verantwortlich für sein Team. Er hat uns das auch noch mal erzählt, wie das war.
Ja, ich weiß, dass wir im Bus gesessen haben, als wir angekommen sind in Biel. Und ich habe einfach die Ruhe erst genossen. Und dann wurde es Zeit, Richtung Kabine zu gehen, zu den Jungs. Und Bergi und Nick Gerlstedt haben einen Plan gemacht, ausgemacht, dass ich einfach den verfolgen würde.
Wie funktioniert das genau? Wie muss man sich das vorstellen?
Mit den banalsten Sachen muss man sich das vorstellen. Das ist etwas vom Ersten, was er mir auch erzählt hat. Das ist mir dann wie klar gewesen, das muss die Einleitung sein, weil das ist etwas, was die Leute wahrscheinlich gerade packt. Sie können ihn nicht einfach loslaufen lassen, obwohl er in dieser Halle in Biel ja schon war. Ich kann die ja nicht auswendig. Also läuft er zwischen den beiden Assistenztrainer. Ich glaube, damals, beim allerersten Mal, war es der Berger, das ist der Sven Berger. Und die leiten, naja, links, rechts, Achtung, Stufe, wenn jemand entgegenkommt, Achtung. aber so unauffällig wie möglich, schön langsam.
Und dann haben die gesagt, okay, hier links, und weil in dieser Phase hatte ich gar kein Selbstvertrauen, gar kein, ich habe mich in einen wirklichen, ja, es ist schwierig zu beschreiben, aber ich habe mich sehr unwohl gefühlt.
Dort hat er auch noch nicht alle seine Tricks, sondern mit der Zeit dann entwickelt. Und so tun sie ihn eigentlich in die Garderobe leiten und für den ersten Ruhemoment sorgen vor dem Sturm.
Und dann halt der Anspruch, das geht ja ohne Problem, ohne Augen, und dann geht er coachen. Wie funktioniert denn das, wenn er die Spieler gar nicht erkennt?
Sie stellen um, aber natürlich ohne dort irgendjemanden noch einzuweihen. Es funktioniert in den meisten Trainerteams so, der Head Coach ist meistens der, der sich um die Stürmer kümmert. Im Hockey wechselst du ja oft pflügend, also er sagt, welche drei als nächstes kommen. Der eine Assistenttrainer macht das Gleiche mit dem Verteidigerpaar. Und bei ihnen war es so, dass Sven Berger der Dritte war, der in der Mitte steht und einfach Inputs gibt über alles, was die anderen können verwerten. Weil Hockey ist ja so eine schnelle Sportart. Als Trainer siehst du eigentlich einen Bruchteil vom Spiel. Und das tauschen sie. Der Sven Berger coacht jetzt Stürmer. Mhm. Der Jeff steht in der Mitte, das fällt ja niemandem auf. Aber er ist eigentlich dort, damit er dort ist und lässt zu und klopft den Spieler auf die Schulter. Viel mehr macht er nicht.
Obwohl es sehr schwierig war für mich, war das auch einfach diese dabei zu sein und das merken, was die alles machen auf dem Eis und diese Geräusche zu hören, die Pucks gegen die Bande und Schläger und fangen Pucks, und das war für mich ein sehr gutes Gefühl. Aber ich habe wirklich getan, ich habe gesagt, hey, nice shot, und solche Sachen, obwohl ich das nicht gesehen habe.
Er ist jetzt der gute Laune-Onkel, der aber gar nichts vom Spiel sieht. Warum tut er sich das überhaupt an?
Ich glaube, wenn er das erste Playoff-Spiel auch noch fällt, dann kommen die Fragen. Ich nehme an, dass er dort, ich kann ihn ja nicht hineinschauen, aber ich nehme an, er ist dort ein bisschen im Panikmodus. Jetzt macht man einfach mal weiter. Man überlegt nicht viel, aber es geht im Zweitagesrhythmus weiter. Es ist übrigens ja die Corona-Saison, darum beschreibt er es auch so schön. Du hast keine Zuschauer, darum hörst du alles. Also jede Kufe auf dem Eis, Giri, die rufen und. Ist für ihn vielleicht sogar einfacher so am Anfang. Also einfach ist jetzt ein grosses Wort für seine Situation. Ich nehme an, er braucht das dann auf eine Art auch. Er will ja um die Leute herum sein. Wenn er jetzt einfach daheim allein würde hocken, er ist ja allein als Trainer dort, weil seine Familie ist ja in Düsseldorf. Und zuerst geht es ja wirklich einfach darum, die Saison fertig zu bringen. Und wie gesagt, das können nach zwei Spielen in der ersten Runde musst du nur zwei Matches gewinnen, um weiterzukommen. Wenn er beide verliert, ist es eh fertig. Also für die vier Tage machst du noch keinen riesen Plan.
Wie sind denn die Playoffs gelaufen?
Die erste Runde, ich habe es jetzt einfach vereinfacht Playoffs gesagt, das sind Play-Ins, wo du dich eigentlich qualifizierst für die Playoffs. Das sind die Teams auf der Ränge 7 bis 10.
Nicht so, dass es 10 Spiele gibt, aber die ist okay.
Ja, genau. Sie schlagen Biel, der eigentlich klarer Favorit ist, mit 2-0 Sieg. Dann treffen sie auf Lugano, wo die Quali, glaube ich, als zweite beendet hat und deutlich Favorit ist. Dort verpasst er das erste Spiel, wo Rappi in Lugano hoch verliert, weil er einen Termin hat bei einem Augenarzt in Deutschland. Er kommt zurück, Rappi gewinnt viermal in Serie, zweimal davon in epischen Overtimes, wo das entscheidende Goal erst irgendwann gegen Mitternacht fällt. Und sie gewinnen die Serie 4-1 und stehen im Halbfinale. Und das ist, mit dem egalisieren sie den Clubrekord. Rappi ist in der ganzen Geschichte erst einmal in einem Halbfinale gewesen.
Dann ist es also vorbei. Wie geht es denn weiter?
Ja, man hat gewusst, völlig unabhängig von seiner Situation, dass das seine, ich glaube, fünfte oder sechste Saison in Rappi die letzte wird sein. Es ist auch klar, er wechselt zu mir, hat sich Kloten. Wo hat Wöller in der gleichen Saison aufsteigen in die Nazi A zum dritten Mal und zum dritten Mal gescheitert ist. Er wäre aber so oder so gegangen, egal ob es jetzt Nazi B sind oder schon in der höchsten Liga. Aber für ihn ist auch klar, das ist das, was ich dir gerade vorher beschrieben habe, Playoffs, alle zwei Tage Match, du musst ja nicht mehr gross trainieren, also eigentlich nicht mehr, du gehst ein bisschen Schlittschuhlen. Das überlässt er übrigens alles der Assistenztrainer. Das fällt aber auch nicht auf, weil das ist bei modernen Hockey-Trainer-Teams ist das normal, dass du mehr wie als Team funktionierst und nicht einfach der Zampano, der alles entscheidet. Aber eine ganze Saison mit Saisonvorbereitung, mit der ganzen Qualifikation, 50 Spiele, eventuell noch Playoff, das ist für ihn klar. Das geht einfach nicht. Mhm. Er kontaktiert Kloten, Stag im Leid. Er legt seine Probleme offen, so weit das möglich ist. Und sagt, sorry, ich informiere jetzt schon, jetzt haben wir den ganzen Sommer Zeit, um einen Ersatz für mich zu finden. Und dann passiert eigentlich für mich etwas am Verrücktesten in dieser ganzen Geschichte.
Und zwar was?
Der erste Kontakt, den er hat, ist mit dem Geschäftsführer von mir, HC Kloten. Und der findet, nein, du bist unser Coach. Du hast zugesagt, wir möchten dich. Kurz darauf ab, sie haben gerade auch einen neuen Sportchef dort, wird auch eingeweiht. Und auch der findet, ja, wir haben dich verpflichtet wegen deiner Art, wie du mit den Menschen umgehst, wie du mit Spielern umgehst. Für das möchten wir dich da haben. Und für alles andere schauen wir, denn wir helfen dir, wo wir noch können. Wir schauen auch, dass das nicht rauskommt. Der Jeff ist so bis heute überzeugt, sie haben auch zuerst eigentlich das Gefühl, ja, ich sehe einfach nicht so gut. Und dann kaufen wir dir eine gute Brille. Optiker gibt es auch in Kloten, nicht nur in Rappi. Und dann fangen sie einfach mal an. Er kommt dann im Sommer ins erste Eistraining, wo ja noch nicht wirklich die Post abgeht. Das Eistraining ist ausgerechnet in Wetzikon, weil die Halle in Kloten noch nicht ready ist. Das ist die Halle von einem Erstligist, schlechter beleuchtet. Es kommt ihm alles andere als entgegen.
Also er sieht gar nicht mehr an, oder?
Ja, er macht dort seinen ersten Trick. Er fährt mit dem einen von seinen neuen Assistenztrainer rum. Weil das ist üblich, wenn man ein Hockeytraining zuschaut, gehen zuerst alle auf die Eis, alle Spieler, alle Trainer, und man läuft eigentlich so ein bisschen locker rum, dass man ein bisschen Beine bewegt. Und er läuft permanent neben seinem einen Assistenztrainer. Fällt auch nicht auf, macht man so. Und dann muss er jetzt ja, hat er ja neue Spieler. Das ist, sind nicht mehr die von Rappi. Einer ist zwar mitgewechselt, aber der Rest ist alles neu. Die meisten kennt er gar nicht. Er probiert schon, sich Bewegungen von denen einzuprägen, weil wenn du die Witz auskennst, ist das schon machbar. Grosse Spieler, kleine Spieler, ja, flink, brutal, gross, breit. Und er flüstert immer wieder seinem Assistenten so, wer ist das? Wer ist das? Und da kann ich vielleicht eine Anekdote aus dem Buch erzählen. Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich an die denke. Sie haben einen Junior dabei, der schon mittrainieren darf. Und dann fragt er seinen Assistenztrainer, dass du Sutti, das ist der Fabian Sutter, wer ist das? Er hat Freude, ein grosser, wendiger Spieler. Und dann sagt er ihm, ja, das ist der Harrison Schreiber von der Junior, er ist bei uns. Ah, cool. Fahren sie weiter, sieht er wieder einen grossen Spieler. Hey Sutti, wer ist das? Das ist der Harrison. Ah, okay. Fahren sie wieder rum, fragt er das dritte Mal wieder einen grossen, wer ist das? Das ist der Harrison. Das ist sein erstes Training, in Anführungszeichen, mit Claude.
Hat er am Schluss seine Spiele gekannt?
Ja, weil du verbringst so viel Zeit miteinander. Und er hat dann auch, als er nachher zurück muss, nach dem ersten Training auf Deutschland, auch wegen Arzttermin, hat er ja auch schon angefangen, telefonieren, reden mit ihnen. Du verbringst ganze Tage ja, in der Vorbereitung zusammen. Der redest ja auch, bist an einem gegenüber. Und es ist für mich trotzdem faszinierend. Ja, mir fehlen eigentlich immer noch die Worte. Aber ja, er lernt sie kennen, bis die Saison anfängt. Wahrscheinlich nicht alle gleich gut. Aber er kann sich dann auch merken, in diesen Garderobe gibt es ja Hierarchie, wer hockt wo. Das muss er unbedingt wissen. Weil nachher, wenn er ja angeblich analysiert, möchte er immer in die Richtung von dem Spieler auch schauen, den er anspricht. Und das gelingt ihm dann offenbar auch nicht immer. Aber das sorgt trotzdem nicht für allzu grosses Aufsehen, zumindest am Anfang.
Ja, und die Spieler merken nichts von dem?
Ich denke teilweise schon. Erstens hinterfragst du das ja nicht. Also du kommst ja nie auf die Idee, dass das das Problem ist. Es gibt diverse Verwechslungsfälle. Mal, die gibt es. Die haben wir auch thematisiert mit Spielern im Buch. Gerade am Anfang, dass er auf dem Parkplatz, wo er mit einem von seinen Assistenten zum Auto läuft, sagt er einem Spieler einen Namen von einem anderen Spieler. Das ist aber schon in Rappi passiert während der Playoffs. Und ja, dann tuscheln die Spieler schon miteinander. Und fragen sich vielleicht auch, aber du denkst dir nicht allzu viel dabei. Und dann gibt es auch Fälle, du gehst auch nicht zum Chef und fragst, hey, was ist mit dir los? Es gibt dann Spieler, die sich möchten so ein bisschen wie ausloten bei den Assistenztrainer. So, hey, weißt du, was los ist? Und ja, das ist auch ein Teil von dieser Geschichte, wie die eng sind zu ihm und dann das einfach entweder abklemmen oder so vage beschreibend, dass das nicht, ich nehme an, nicht für allzu grosse Aufregung sorgt. Und das mit den Nieren, dass es ihm nicht so gut geht, das ist Standard-Excuse nachher immer wieder, nicht nur dort, sondern auch gegenüber uns Medien, Zuschauer, Fernsehen und.
Hat er eigentlich Angst gehabt, dass er verwünscht wird?
Ich glaube schon.
Ich habe jeden Tag immer Angst gehabt. Ich habe so viel Kraft und so viel Energie gegeben, um nicht erwischt zu werden. Und ich wollte nicht entdeckt werden. Ich habe alles gegeben, weil meine Motivation war, dass ich wollte kein Mitleid. Ich wollte auch der Club EHC ja dabei auch helfen, dass ich nicht erwischt würde, weil man weiß nie, wie die Fans reagieren.
Wie viele Saisons macht er beim EHC Kloten?
2. Er steigt sofort auf in der ersten Saison in der Nazi A. Und dann kommt eben die zweite Saison, wo sie auch die Erwartungen übertreffen und fast in die Playoff kommen. Und nachher hört er auf.
Dann hört er auf. Warum?
Er hätte übrigens weitermachen. Ich glaube, Kloten ist nicht abgeneigt, noch ein drittes Jahr zu machen. Es ist ihm sogar von Kollegen auch, oder also sehr nahe Kollegen auch sogar von seiner Ehefrau nahegelegt, oder hey, mach doch weiter, es funktioniert. Aber er hat dann schon immer mehr gemerkt, ich bin nicht der Trainer, den ich möchte sein. Weil es ist seine riesige Passion. Er merkt ja auch, das ist nicht richtig so. Und es ist extrem, das, was er ja auch beschreibt, energieraubend. Weil, was wir jetzt vielleicht noch zu wenig angesprochen haben, in den Match ist das nicht möglich, aber zwischen den Match sieht er sich immer noch als der Head Coach. Und das haben wir die Assistenten auch betont. Also der Gameplan, die Grundsatztaktik kommt immer von ihm. Sie müssen sich dann halt einfach während dem Match anpassen. Aber er gibt sich die Mühe. Also er hat dann auch in Kloten einen riesen Bildschirm in der Garderobe. Und wenn er direkt vor dem steht, mit sehr viel Aufwand, erkennt er auch, wer es ist. Wir haben ja so ein Tagging-System im Hockey, so ein Analyse-Tool, wo du auch jeden einzelnen Spieler anschauen kannst. Und also mit dem kommt er schon voran, hat aber wahrscheinlich 20 Mal länger als üblich. Und das macht er eigentlich permanent zwischen dem Match immer wieder. Und das ist sehr anstrengend. Er hat ja auch erzählt, irgendwann hast du nur noch Kopfweh am Abend. Es fehlt dir einfach die Energie. Und da kommt natürlich auch das Ganze, die Geschichte mit den Nieren dazu, die ist ja immer noch da. Bluthochdruck ist ein Problem. Er sollte schon ein bisschen auf sich schauen. Ja.
Alles nicht beste Voraussetzungen, zum Headcoach sein von einem Eishockey-Team. Wenn er aufhört, dann sagt es noch nicht, was wirklich der Grund ist, oder?
Nein, der Rücktritt, wenn ich mich richtig erinnere, ist dort auch die Nieren und einfach gesundheitliche Probleme erwähnt worden. Es ist dann ziemlich bald festgestanden, dass der EHC Kloten ihn in irgendeiner Form möchte behalten. Und das ist dann eben das Beratermandat, damit sie eigentlich, ja, ihm gleich wahrscheinlich eine Aufgabe auch geben können und auch auf ihn hören können, weil er hat ja die Erfahrung. Aber nein, er kommt dort noch nicht raus. Nein.
Kurz nach dem Rücktritt kommt er zu dir im Podcast, in die Küche von der ehemaligen Wohnung von dem finnischen Spieler. Und da hörst du zum ersten Mal die ganze Geschichte. Was hast du denn gedacht?
Wow. Er hat es schon angetönt, vorher, wir haben vorher telefoniert. Also das Ganze, die Vorbesprechung haben wir am Telefon gemacht und ich habe dann dort ziemlich schnell gemerkt, dass es das wirklich nicht recht, wenn wir das jetzt da schnell erzählen. Und es hat er auch nicht wollen, hat er ziemlich klar gesagt, dass er möchte schon irgendwann rauskommen mit dem, aber nicht auf die Art und Weise.
Stattdessen ein Buch, das war vor 2 Jahren, glaube ich, oder? Mhm. Warum ist es ihm wichtig, seine Geschichte in der Öffentlichkeit zu erzählen?
Er hat eigentlich gehofft, dass wir früher fertig sind, aber wir haben schon gedacht, ich schreibe über Eishockey, während der Saison sind wir nicht gross dazugekommen. Wir haben eigentlich erstens den Sommer genützt und dann den nächsten Sommer auch. Aber während der Saison sind wir nicht gross vorwärts gekommen. Das war für ihn klar, es muss stillheben. Irgendwann sind wir fertig, dann kommen wir raus. Und der Hauptgrund würde ich sagen, er fühlt sich eigentlich immer mehr ein bisschen als Betrüger. Pretender, wir zitieren im Buch das bekannte Lied «The Great Pretender». Er hat auch immer mehr Angst, dass er von den Leuten als arrogant auch angesehen wird, weil er halt oft an ihnen vorbeiläuft. Am Anfang war er nur mit seinen Assistenten unterwegs. Er ist dann immer mutiger geworden, ein bisschen in der Umgebung der Wohnung. Er ist dann auch ein bisschen rumgelaufen. Und er hat immer wieder so Szenen gehabt, Leute, die ihm winken und rufen. Und er weiss nicht, ist das jemand, den ich kenne? Oder sind das einfach Fans, die mich erkennen und schnell «Hi Jeff» möchten schauen? Und er hat das Umgekehrte gehabt, Leute, die er eigentlich kennen würde und einfach vorbeiläuft, obwohl die winken. Also er sieht ja, weil er unten im Gesichtsfeld gar nichts sieht, merkt er nicht, dass du ihm die Hand streckst für einen Handshake. Das ignoriert er einfach. Und so x Beispiele hat er zu viel, die denken, ja, ich bin ein Arschloch auf Deutsch. Also, ich das darf sagen. Da. Und das hat ihm schon immer mehr zu schaffen gemacht. Er hat auch eine so eine Begegnung in einem Restaurant, wo er mit einem Assistenten unterwegs ist und wie es der Zufall will, am Nebentisch hockt ein Trainer von einem anderen Nationalclub, von Langnau, der Thierry Paterlini. Und er erkennt ihn nicht und sein Assistent sagt, hey, das ist der Thierry. Und das ist ihm so peinlich dann auch gewesen, weil der Paterlini war damals noch in seiner ersten Saison gewesen, junger Trainer, und er hat dann das gerade so zusammengezählt. Er hat das Gefühl, hey, ich muss dir nicht einmal Grüezi sagen.
Jetzt kommt die Geschichte raus, hat er auch Respekt vor den Reaktionen?
Mich dünkt eher wenig. Also ich hätte brutal Respekt, weil das, wenn du anfängst überlegen, was da alles jetzt könnte passieren, also es nimmt ja kein Ende. Das ist ihm, glaube ich, schon bewusst, dass es vielleicht nicht alles nur positiv wird, aber es überwiegt, glaube ich, für ihn, endlich können reinen Tisch machen, dass all die Sachen, die ich erzählt habe, ja, nicht mehr so peinlich sind auch für ihn.
Ich bin nicht so naiv, dass ich denke, dass es alles positiv sein wird. Aber ich bin parat für alles. Ich habe so viel weggesteckt schon in den letzten 4 Jahren. Ich musste so viel, diese Schauspielerei hat mir so viel Kraft gekostet. Und ich glaube, was jetzt kommt, es kann nicht so schlimm sein, was ich in den letzten 4 Jahren durchgemacht habe.
Du verfolgst schon von Berufswegen ganz viele Eishockey-Spiele. Hast du in der Zwischenzeit einmal versucht, eins mit geschlossenen Augen zu schauen, so wie es der Jeff Tomlinson hätte müssen machen, die letzten paar Jahre?
Nein, aber coole Frage. Früher habe ich immer wieder Playoff-Match im Stadion mit dem immer gleichen Lied in den Kopfhörer im Loop gehört und praktisch nichts von der akustischen Atmosphäre mitbekommen.
Warum?
Ich glaube, es sind nicht nur die Schiedsrichter, die erwiesenermaßen den Home-Bias haben, also dass sie eher bei der gleichen Szene gegen das Gastteam entscheiden, weil alle aufschreien oder auch bei strittigen Situationen. Ich habe das mal in einem Artikel während Corona auch mit Zahlen dargelegt, wo ja kein Publikum hatte. Es gleicht sich dann wirklich aus. Und ich bin auch überzeugt, wir Zuschauer, Fans, auch Medienleute, wir haben den Home-Bias. Wenn bei der gleichen Szene 10'000 schreien, tust du das ganz anders wahrnehmen als die exakt gleiche Szene, die einfach ruhig bleibt. Es hat mich wundern genommen, wie das wirkt. Und irgendwann habe ich es dann cool gefunden. Ich habe immer das gleiche Lied gehört. Ich habe mich da komplett können wie ausblenden vom Geschrei. Das klingt für viele wahrscheinlich extrem komisch. Aber ja, das habe ich gemacht.
Vielleicht müssen wir mal eine Parlamentsdiskussion mit Kopfhörern verfolgen. Würde vielleicht auch eine andere Berichterstattung geben. Christian, danke vielmals für das Gespräch.
Danke dir, Philipp, haben wir das können machen.
Es gibt Berichterstattung zu diesem Fall, die wir noch sehr gerne verlinken. Und im Episodenbeschrieb haben wir auch einen Link an, wo die können das Buch bestellen von Christian Kapp, das er zusammen mit dem Jeff Tomlinson geschrieben hat. Es heisst «Blindes Vertrauen» und kommt nächste Woche raus. Die Folge von «Apropos» hat Sarah Spreit produziert. Ich heiße Philipp Loser und wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann, ciao zusammen.